Ja, ein Text, der sonst gern überlesen wird. Man huscht vorbei. Aber wir wollen uns heute auf diesen Berg machen, um zu schauen, was wir dort für Perlen entdecken können. Als die Zeit dieser irdischen Wanderschaft dieses Mannes Gottes Mose sich dem Ende neigte, da sprach Gott jetzt zu ihm: Geh auf diesen Berg Abarim Nebo. Schau dir das Land an, und das werde ich den Kindern Israel alles zum Eigentum geben. Aber du stirb auf dem Berg. Ja. Warum, wenn wir den Text noch einmal anschauen, nennt Gott das Land in Zeile 5: Das ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe. Warum fehlt da der Josef? Ist der auf einmal unwichtig? Eine wichtige Frage. Wir hören auch bei Jesaja und bei anderen immer nur diese drei Ersten. Ja, was hat es denn damit auf sich? Du, das ist ganz einfach. Hier haben wir die Trinität abgebildet. Abraham der Vater, Isaak der Sohn und Jakob der Heilige Geist. Das ist wunderbar zu sehen. Vielleicht noch einen kleinen Nachschlag zum Sinai. Mose, fällt mir jetzt gerade noch ein, Mose kommt ja vom Berg und haut die Tafeln an den Felsen, dass sie zerschmettern. Was hat das für eine geistliche Bedeutung?
Das ist der Zorn Gottes, der sich da offenbart.
Nein.
Er ist doch zornig über Aaron, dass er dieses Kalb gemacht hat.
Ja, aber es hat eine andere Bedeutung. Das Gesetz zerschellt am Felsen Christi. Ja, das ist ja das Gesetz, was er mit runterbringt. Natürlich ist der Zorn das auslösende Moment. Aber das Geistliche ist, das Gesetz zerschellt am Felsen Christi.
Dort.
Ja. Und deswegen hat er auch, wir kommen hier noch drauf, ja, dass er hinhaut, anstatt hinzusprechen. Genau da, das ist auch geistlich zu deuten, sonst können wir das nicht verstehen. Ja. Und jetzt schauen wir uns diesen Mann Mose doch einfach einmal wenig an. 40 Jahre Sehnsucht nach dem Volk Gottes. Mose hat im Luxus geschwelgt. Wer hätte da gerne getauscht? Luxus oder Sandwüste? Ja, man muss ja mal, das ist ja nicht ein bisschen weniger, sondern das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. 40 Jahre dann Erziehungsarbeit Gottes, wo Mose von Grashalm zu Grashalm, von Wiese zu Wiese, von Dornenstrauch zu Dornenstrauch sich hangelt. 40 Jahre. Und dann ist er 80. Also ich bin jetzt 70. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, aber dann erst kommt die Berufung. Das sagt mir doch ganz deutlich, Gott schiebt niemand aufs Alteisen, auf die Nebengleise, wenn dann die Zahl der Jahre irgendwo schon in die Zeit gegangen ist, sondern gerade auch diejenigen, die meinen, ihre Zeit wäre schon lange abgelaufen, wird von Gott in dieser wunderbaren Weise genutzt. Und wenn wir dann sehen, ja, 40 Jahre Wanderschaft durch die Wüste, das war ja kein Spaziergang. Er hat ja 600.000 Männer ohne Frauen und Kinder dort durch die Wüste geführt. Natürlich immer die Wolken- und Feuersäule vor sich gesehen, sonst wäre das Ganze wahrscheinlich im Torabo in dem Chaos geendet.
Aber waren denn die Frauen?
Die waren noch nicht mit dabei bei den 600.000. Also dann können wir schon denken, dass es annähernd 2 Millionen gewesen sind.
Ja, 600.000 Männer, Frauen und Kinder waren dabei, sind aber nicht mitgezählt.
Die sind nicht mitgezählt. Und es fiel gleich gar nicht. Also es war ein riesen Trost, der sich da auf den Weg gemacht hat. 40 Jahre staubige Wege, hitzige Steine, 40 Jahre Einsamkeit, obwohl so viele um ihn herum waren. 40 Jahre Kampf mit einem immer wieder aufbegehrenden Volk, ungehorsam. Sie haben die großen Wunder gesehen und Tage später haben sie alles vergessen. Aber so sind wir. Auch ein Elia, nicht? Er hat dieses wunderbare, wir kommen noch drauf, Karmelerlebnis. Und dann rennt er weg und sagt, Mensch, die Isabel, die wird nur noch an den Kragen packen. Ja, so sind wir. Wir sind nicht die ständigen, auf Höhenwegen geistlicher Art Laufenden, sondern wir können kräftig fallen nach ganz wunderbaren geistlichen Erlebnissen. Und da steht Mose, der Mann, ins Schauen versunken. Und jetzt sehnsüchtig diese Augen auf dieses Land, was Gott ihnen zugesprochen hat, hingeheftet. Gott selbst hat ihm dieses Land jetzt gezeigt. In allen Breiten, Höhen, Längen. Ja. Und jetzt schaut er noch einmal und wahrscheinlich muss man sich so vorstellen, dass er ganz lange dort auch die Möglichkeit hatte zu schauen und zu stehen. Voller Sehnsucht nach diesem verheißenen Land, dem Land, wo Milch und Honig fließt, das Land Kanaan. Natürlich ist das immer auch ein Bild des himmlischen Kanaans. Das müssen wir auch sehen. Ja, das Geistliche und das Fleischliche. Und jetzt schließt er dort dann in einsamen Höhen seine Augen. Mein erster Punkt, der Blick zurück. Und jetzt ergreift diesen Mose Sicherheit eine ungeheure heilige Sehnsucht nach diesem Land. Was für ein Anblick! Und dieser sterbende Gottesknecht auf diesem Berg alleine, dort mit Gott. Und dieser Anblick dieses Mannes, der kann uns ja eigentlich auch zum Ergreifen nahe gehen, denke ich. Ja, wie, was uns die ganze Bibel von ihm berichtet. Wer ist dieser Mose? Wer ist dieser Mann, der solch eine Biografie hinter sich hat? Wir kennen ja die Geschichte in groben Zügen. Ich denke, da sage ich euch gar nichts Neues. Dort auf dem Sinai hat er die steinernen Tafeln, wir haben es ja gestern gehört, bekommen. Und das Gesetz zerschellt am Felsen Christus. Und jetzt heißt es, sein Haar ist gebleicht, aber seine Augen nach 120 Jahren, nach 60 Jahren sind meine Augen schon recht trüb, ja. Die linke Seite will nicht mehr richtig, aber es ist egal. Seine Kraft ist nicht verfallen. Und es heißt nachher bei den Israeliten, ihre Kleider waren nicht zerschlissen, ihre Schuhe waren nicht nach 40 Jahren zerschlissen. Was war das für ein wunderbarer Schuhmacher, der die Schuhe gemacht hat? Ein göttlicher Schuhmacher war das, der hier die Schuhe und die Kleider hergerichtet hat, kann man ja nur sagen. Und jetzt der Befehl Gottes hinauf auf diesen Berg. Er weiß, da komme ich nicht wieder zurück. Der Abschied ist mit Israel genommen. Der Nachfolger ist eingesetzt worden, der Josua. Und dann reißt er sich los und es heißt, stirb auf diesem Berge. Er lässt sich nicht, er bleibt auch nicht im Ungewissen. Gott gibt ihm viel Licht auch über den Weg, den er jetzt noch zu gehen hat. Ja. Und was ist das für ein ergreifendes Bild, wie dieser einsame Mann jetzt allein und einsam diese Steige dort hinaufgeht zum Nebo. Und das ist ja nicht irgendeiner. Es heißt ja, wie mit einem Freund, von Angesicht zu Angesicht, hat er mit Mose geredet. Also es ist etwas ganz, ganz Köstliches. Und jetzt hat Gott dieses ganz Besondere auch mit ihm vor. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt, ah ja, jetzt machen wir halt noch Schluss. Ja, das, ja, jetzt ist halt Ende. Sondern Gott würdigt diesen Mann auch in dem, was jetzt auf ihn zukommt. Ich denke, es ist auch unmöglich, dass Mose ganz normal hätte sterben können. Ein Elia, ein Knecht Gottes, ist im Wagen dahin gefahren. Ja. Und so ist es auch mit Mose, dass er dann diesen besonderen Abschied hier erlebt. Und hab an dieser Grenze des Landes, ja, es war ja nur ein Steinwurf, kann man fast sagen, entfernt, muss Mose jetzt sterben. Und Gott ist auch hier wieder dieser heilige Gott. Er erlaubt ihm nicht, dass er nur einen Fuß in dieses Land hineinsetzen darf. Er darf es sehen, aber nicht hinein. Warum? Tja, einmal nur, in Anführungszeichen, hat er Gott nicht geehrt. Einmal nur. Ja, wie ist gekommen? Vom Durst gepeinigt, hat der ganze Haufen geblärrt und geschrien, wir brauchen Wasser. Nun, sie haben ja recht gehabt, aber die Art und Weise, wie sie das vorbringen, war natürlich ganz desaströs. Sie murrten, klagten Mose an. Da war nichts von Bitte oder Danke, sondern da war nur besitzergreifendes Fürwort. Ich will. Und wenn ich es jetzt nicht kriege, nun, dann wissen wir, was passiert. Und es war ja fast so, dass die Führer vom Volk hier gelyncht wurden. Und was macht Mose? Diskutiert er? Argumentiert er? Lamentiert er? Gar nichts. Er fällt auf die Knie, um es seinem Gott zu sagen. Er fällt auf die Knie, um letztendlich Jehova, seinem Gott, diese ganze peinliche Situation anzubefehlen. Dass er eingreift. Und wir hätten vielleicht in dieser Situation doch anders gehandelt. Aber er war felsenfest überzeugt, hier kann nur noch einer helfen. Das ist der lebendige Gott selber. Rat und Tat zu schaffen, wieder dieses murrende, wieder dieses aufbegehrende Volk. Und jetzt bekommt er die Anweisung, nimm deinen Stab und rede, nicht hau. Rede mit dem Felsen. Und dann wird das Wasser kommen. Ich denke, dass Mose im ersten Moment vielleicht auch diesem Imperativ, dieser Befehlsform nachgekommen ist. Und dann sieht er wieder dieses murrende Volk und man kann es sich ja nicht plastisch genug vorstellen, ja, wenn du dann da so eine Horde und so eine Riesenmenge siehst, die bloß brüllen, dass man dann auf einmal die Blickwendung vom lebendigen Gott daraufhin nur noch kriegt, kann man verstehen. Und dass er dann im Angesicht dieser murrenden und keifenden und blärrenden Horde sich bedroht habend, ja, dann vielleicht auch einfach in einer Zorneswallung gesagt hat, jetzt reicht mir's aber. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Ja, und all das vergisst, was Gott ihm ins Ohr geflüstert hat. Und dann hat er vielleicht ganz vergessen, was Gott ihm gesagt hat. Und anstatt mit dem Felsen zu reden, haut er einfach zweimal zu. Jetzt kann man natürlich die große Frage stellen, warum hat es beim ersten Mal hinhauen? Wie hat er hinhauen müssen? Und beim zweiten Mal reden? Paulus gibt uns da ein bisschen eine Hilfe im ersten Korintherbrief. Ja, das Reden, das Hinhauen ist das Kreuz. Er hat durch das Hinschlagen an den Felsen Christus, durch die Kreuzigung Jesu, das Wasser, das Lebenswasser uns gegeben. Ein zweites Mal lässt sich Christus nicht mehr kreuzigen. Ein zweites Mal heißt es, meine Schafe hören meine Stimme. Ja, deswegen musste er hier reden, weil Christus schon gekreuzigt war beim ersten Schlag. Und jetzt hat Mose die Dinge einfach verdreht und umgekehrt. Christus wäre noch ein zweites Mal. Und deswegen musste Gott jetzt ihm auch so in die Parade fahren. Ich hätte auch sagen können, ach Mann, ach, der Mose war ganz durcheinander. Wir verstehen das alle. Ja, also komm, schwamm drüber. Nein, sondern hier muss Mose gerichtet werden, weil Christus nicht ein zweites Mal gekreuzigt werden kann. Wir merken, wie diese Erbitterung diesen Mose ergriffen hat. Und menschlich ist es völlig begreiflich, könnten wir das alle gut unterstreichen, aber nicht göttlich. Gott sagt dann zu Mose und Aaron, weil ihr nicht an mich geglaubt habt. Ihr habt letztendlich dem Feind zum Lästern Anlass gegeben. Genau dasselbe auch bei David, wo er den Ehebruch begeht. Weil, er hat ja auch volle Vergebung der Sünde bekommen, David, aber weil du dem Feind Anlass zur Lästerung gegeben hast, deswegen hast du, stirb erstens mal als Kind und zum Zweiten wirst du Unfrieden haben in deinem Hause dein Leben lang. Also wir sehen, Gott nimmt es mit seinen Leuten ganz eng, nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil wir immer ihn dem anderen gegenüber, dem Ungläubigen, darstellen. Und wenn die Gemeinde in Unzucht gerät, ich nenne mal dieses unspektakuläre Wort, dann fällt das immer auf Jesus zurück. Wir sind nicht perfekt. Ach, weißt du, kleines Beispiel in der Schule, hat ein Schüler in Mathe, kleinwüchsig, er hinkte immer beim Gehen so hin und her. Und ja, mit Mathe hat er es nicht gehabt und mit der Hausaufgabe schon gleich gar nicht. Und dann hat er eben oft die Hausaufgaben nicht gehabt. Und einmal fuhr mir es dann einfach raus und ich sagte, du Knirps, hast schon wieder keine Hausaufgaben. Boah, Mucksmäuschenstille. Herr Karger, da kann er nichts dafür. Boah, ein Ding, da hat er recht dahinter in der Ecke. Ah, machen wir weiter, komm, weiter Mathe gemacht, 10 Minuten später. Er hat gesagt, Leute, wir müssen reden, wir müssen reden. Ich habe mich in aller Form vor allen entschuldigt. Vor ihm, habe ihm dann hinterher, glaube ich, noch eine Kleinigkeit, einen anderen Tag als Wiedergutmachung gegeben. Ja, und so sind wir doch. Wir fallen viel. Aber wir leben doch von der Vergebung. Elternsprecherin rief dann nachmittags an, ich dachte schon, oh, oh, oh. Jetzt kommt die nächste Salbe. Ja, da war doch was, aber sie haben sich gleich entschuldigt. Und dann war das wieder weg, ja. Wir verlieren da alle mal unser Gesicht. Aber es ist einfach so, Gott lässt bei uns nichts durchgehen. Und je näher wir bei Jesus sind, deswegen sind diese Tralala-Lieder immer näher, mein Gott, zu dir und so, das finde ich ganz gut, aber ich habe meinen Schülern immer gesagt, weißt du, was das heißt? Ihr wollt eigentlich schunkeln, wenn es heißt, näher mein Gott zu dir. Aber weißt du, wie das biblisch eigentlich ist? Wenn ich zu Jesus immer näher gezogen werde, dann brennt mir meine Sünde unter den Nägeln. Das ist das, was auf einmal deutlich wird. Und nicht die Schunkelei und das Feiern. Das werden wir im Himmel. Konrad Eisner sagt, hier singen wir das Kyrie eleison, im Himmel singen wir dann das Halleluja. Ja, und so ist es doch auch. Nicht, dass wir hier nicht auch Loblieder singen sollten, aber ja, er hat es einfach so zugespitzt. Gott kennt keine Kumpanei. Ja, wo wir immer sagen, wir drücken doch mal beide Augen noch zu und die Hühneraugen auch noch. Dies kennt Gott nicht. Und bei seinen Leuten ist er ganz besonders. Erste Zeit der Christen, Ananias und Sapphira. Ach, lieber Gott, musst du das denn alles so eng sehen? Ja, wenn die das jetzt einfach so ein bisschen tricksen, sei doch so gut. Nein, der Tod hat sie dahin gerafft. weil sie den Heiligen Geist belogen haben. Man wünschte sich es fast heute auch wieder in dieser Straffheit, ja, wenn man sieht, was auch unter den Christen alles so im Schwange ist. Und jetzt, Gott zeigt ihm dieses noch einmal. Und dieser Mose beugt sich ganz tief. Nicht, dass die Schuld nicht vergeben wäre, sondern um ihm noch einmal zu verdeutlichen, du Mose, aus diesem Grunde ist das jetzt so. Es ist eigentlich deine Schuld. Und gell, passen wir doch als Eltern auf. Unsere Kinder tragen oftmals die Schuld, die wir in dem Leben, habe ich bei den Kirchenvätern immer wieder gelesen, dass dort noch einmal die Schuld in gleicher Weise rauskommt. Nicht, weil sie vielleicht bei uns nicht vergeben wäre, das ist oftmals auch schon lange vergeben, aber dass Gott uns noch einmal in die Zucht hineinnimmt und sagt, damit hast du mich zu deiner Zeit entehrt, damit wir kleine Leute bleiben. Es ist ein Geheimnis, wenn Gott uns immer wieder auch zeigt und nicht laufen lässt. Ja? Wenn er uns laufen lässt, ist es immer ein ganz schlechtes Zeichen. Er hat sich unter die fremde Schuld damals gebeugt, wo er runterkam, das Volk, das goldene Kalb und so weiter. Da hat er sich tief gebeugt. Jetzt muss er sich unter der Schuld, die er begangen hat, ebenso beugen. Mose starb auf dem Berg Nebo, wörtlich übertragen heißt es, an dem Munde Gottes. Die Rabbinen haben natürlich da gleich eine Farbe draus gemacht und haben gesagt, Gott hat ihn geküsst. Ja, daran ist er gestorben. Und das sei also die sanfteste Todesart, die man sich vorstellen kann. Also, aber da lassen wir doch, und das sind einfach dann die Deutungen. Der Ort bedeutet Größe, furchtlos, Prophet, verkündigen. Also wir merken, dieser Nebo hat doch auch prophetische Wirkung. Ja, da stirbt wirklich ein Prophet, furchtlos. Mose stirbt, weil er gerettet ist, auch, nehme ich mal dieses Wort, selig. Ja, er ist zu Hause. Ein zweiter Punkt, der Blick voraus. Wir hatten den Blick zurück, jetzt kommt der Blick voraus. Und so streng Gott abrechnet, so wenig lässt er es aber auch an Trost und Hoffnung mangeln. Der Herr zeigte ihm das Land, heißt es da, die Wohnstätte des Volkes Israel, ein herrliches Land. Nicht nur in den Augen dessen, der eben so aus dem Niemandsland der Wüste jetzt auf einmal ein paar Sträucher mehr sieht, nein, sondern weil dort der Anblick eines Kulturlandes wohl gewesen ist. Man kann im Internet den Nebo bei YouTube und bei Google dann sehen, dieser Berg. Man hat einen ungeheuren Ausblick in das Land Israel hinein. Also das muss ein erhebender Anblick sein, wenn man dort oben steht. Und das ist ein Land, nicht irgendeins, sondern das ist das Land der Verheißung. Das Land, mit dem in der Zukunft Heilsgeschichte gemacht wird. Und wenn wir jetzt auch sehen, Israel seit 1948 im Land, ja, dann haben wir da schon über 70 Jahre. Und auch das, was jetzt an dem Gazastreifen ist, man kann Hesekiel 26 lesen, habe ich von Libby. Die Palästinenser werden ausgerottet. Wow. Warum? Weil sie mit ihrem Hass gegen Israel nicht aufhören. Und man kann Zephania 2 lesen, dort steht, Gaza wird zum Weideland für Israel. Also wir sehen, dass Gott noch einiges vorhat und rangiert. Der Tempel muss ja wieder hin. Also da wird Israel der Brennpunkt der Weltgeschichte bis zum Ende bleiben. Nur, dass man sich nicht irre machen lässt von diesem ganzen Geschrei, Anerkennung hier oder dort oder was weiß ich hier. Ich denke, das ist das Volk und das Land, das Gott sich auserwählt hat. Und natürlich läuft da nicht alles rund, ja, das sind alle keine Heilige, dass man sagen müsste, das läuft immer alles gut, immer gerecht, ja, immer alles glatt. Nein, dort passiert auch viel Schuld, aber es bleibt trotzdem das Volk, was der Herr sich auserwählt hat. Und er wird es auch zu seinem Ziel führen. Es ist das Land, in dem Krippe und Kreuz des Erlösers standen. Das Land, das Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen ist. Das Land, in das er sein Israel wieder zurückgeführt hat. Das ist doch ungeheuerlich. Kein anderes Volk ist jemals, wenn es aus dem eigenen Terrain rausgetrieben war, wieder in ihr Land zurückgekommen. Außer Israel. Das Land, das vor allen Dingen auch zum Zeichen für alle anderen sind, dass Gott von diesem Volk Besitz ergriffen hat. Es ist ungeheuer, wenn man sieht, die Zahl der Nobelpreisträger, Würdenträger ist vergleichsweise mit anderen Staaten exorbitant hoch. Ja.
Und Israel ist das einzigste Land, was seine Gegner versorgt.
Sehen wir auch nicht, dass, also es sind viele Dinge, ja, wo wir, natürlich sehen wir auch gravierende Mängel, da wollen wir gar nicht drüber schweigen, aber wir müssen sehen, Gott wird auch dieses Volk zurechtbringen. Und es ist ja ähnlich wie bei uns, wir sind nicht vollkommen. Ja. Es ist das Land, das als Pfand für die Verheißungen gegeben ist. Dort an diesem Land können wir sehen, dass Gott seine Verheißungen gegen alle Widerstände pünktlich einlöst. Und wir können nur erahnen, denke ich, wie wehmütig jetzt Mose dort steht, im Angesicht dieser Weite und dieser ganzen Gegend, die er dort schauen darf. Und er ist vielleicht ganz ins Schauen versunken. Kein Wort wird erzählt von ihm. Aber dieses Schweigen sagt ja mehr als 1000 Worte. Ja, und wahrscheinlich hätte er noch Stunden um Stunden weitergeschaut, wenn Gott ihm dann nicht dann auch das gesagt hätte, so jetzt ist es gut. Und es ist für uns doch auch ein Zeichen, dass auch wir vorausschauen auf das Land, in das Jesus uns bringen wird. Es ist vielfach berichtet, man muss mal das Schönste kommt noch von Rienecke lesen oder Mertensen, der Bischof aus Dänemark, hat auch ein Buch geschrieben über Menschen, die hinübergegangen sind in den Tod, was sie dort erlebt während dieser Zeit. Ich gebe auch nicht viel über solche. Aber wenn Gott manch einem schon einen Blick gewährt hinein in diese Herrlichkeit, ja, dann ist das ein klein wenig ein Goodie, mehr nicht. Oh, jetzt kommt der Postler. Oder? Nein, doch nicht. Also, wir begrüßen noch einen, der gerne zuhören möchte hier. Also, immer hereinspaziert. Ja, ein Verlangen eigentlich danach, dass wir in dieses Land der Verheißung, wo Jesus ja jetzt unsere Wohnungen schon bereitet, und es wird ja viel besser als das, was wir jetzt jemals zu Hause haben, sein. Es wird ungeheuerlich sein. Und dann heißt es, also starb Mose, die Augen auf dieses Land gerichtet, ja, und jetzt hart an der Grenze und dann doch nicht hineinkommen und trotzdem gewürdigt, diesen Blick hinüber zu tun. Das ist ein Geheimnis über sein Sterben. Wir werden diesem Manne Gottes zusammen mit Elia, ja, der ja auch mit dem feurigen Wagen ging, noch einmal begegnen auf dem Berg der Verklärung. Genau, da kommt er nämlich noch einmal. Und da ganz bewusst, er ist nämlich einer der Propheten, oder der das Gesetz und Elia die Propheten dann verkörpert. Deswegen die beiden auf dem Berge der Verklärung. Ja. Niemand hat je sein Grab finden können, Es ist also nicht nur eine letzte Ehre, die Gott hier seinem Knecht erweist. Er unterbindet damit auch einen, soll ich sagen, Personenkult. Das Volk hat 30 Tage Trauer getragen. Und was glaubt ihr, wenn das Grab irgendwo gefunden wäre? Oh, das wäre die Pilgerstätte hoch 1 gewesen für ganz Jerusalem und für ganz Israel. Und das sollte ja nicht sein. Deswegen auch hier ist er weggenommen, dass nirgendwo jetzt diesem Kult, diesem Personenkult irgendwie gehuldigt werden könnte. Jeder Mensch hat am Ende seines Lebens dieses Nebo-Ereignis. Da kommen wir nicht vorüber. Oder gibt es jemanden, der da vorüberkommt? Hand hoch. Also, seht ihr? Keiner. Ja. Nebo ist doch der Grabeshügel. Und wir wissen ja nicht, wo unser Nebo einmal sein wird. Wann wir abgeholt werden. Der Bruder Fischer sagte jetzt, in letzter Zeit wäre eine Schwester hier im Hause heimgegangen. Sie wäre einfach, glaube ich, draußen umgefallen und ist nach Hause gegangen. Ja, also der Blick voraus auf den Todesberg hilft uns auch. Nicht, dass wir da voll Angst oder sonst irgendwie mit Zittern. Nur wer noch was auf dem Kerbholz hat, der muss es schon mit Zittern entgegennehmen. Aber wenn unser Leben bereinigt ist mit Jesus, dann dürfen wir doch getrost in diese, auch in dieses dunkle Todestal hineintreten. Und dann ist doch Jesus bei uns. Das hat er doch gesagt. Es kann uns nichts aus seiner Hand reißen. Gar nichts. Auch wenn uns dann der Teufel auf der anderen Seite weismachen möchte, oh, du erreichst das Ziel nie, dann dürfen wir doch Jesus anrufen und ihm bitten, Herr, mach es Licht und führ du mich durch die Pforte hindurch. Und er wird es machen. Und das ist auch schon meiner Frau und mir immer wieder das Gebet, Herr, mach es gut mit unserem Ende. Ja, dass wir nicht noch lange irgendjemanden zur Last liegen. Wir haben unsere Kinder immer 500, 600, 700 Kilometer weg. Wer soll denn da irgendwie tätig werden? Ja, und wenn es dann so ist, und wir haben es für unsere Kinder gesehen, wir haben auch niemanden bei der Geburt und Mensch, was sollen wir denn die Kinder hin tun, wenn tagsüber das Kind kommt? Ne? Und wir haben immer gesagt, Herr, schenk es einfach, dass die Kinder nachts kommen. Und alle vier Buben kamen von 1 bis, von 11 bis 1, 2 nachts. Also, der Herr ist doch überall der Herr. Und wer hat die Schlüssel des Todes und der Hölle in der Hand? Unser Herr Jesus, Offenbarung 1, 17, 18. Also, da können wir doch, ja. Und das andere ist auch wichtig, die Mose, bitte, Herr, lehre mich bedenken, dass wir sterben müssen. Also wir brauchen jetzt nicht immer mit gesenktem Haupt rumrennen, ja, sondern wir dürfen getrost unseren Weg gehen. Der Herr wird uns dann hier und da immer wieder auch auf dieses Thema hinführen, dass wir dort nicht, ja, dass wir nicht Wurzeln schlagen. Das ist dann gefährlich. Es kam zu einem frommen Mann mal ein Jüngling und sie unterhielten sich und der fromme Mann fragte, du bist jetzt beim Abitur, was machst du dann hinterher? Ja, oh, tolle Pläne, ich möchte studieren. Ja, und dann? Dann werde ich eine Arbeit anfangen. Ja, und dann? Ja, Mensch, also irgendwann, ich möchte auch gerne mal heiraten und so. Ja, und dann? Dann kommen Kinder und ach, das wird alles ganz toll und Häusle bauen. Ja, und dann? Dann werden die Kinder größer. Ja, und dann? Ja, dann hoffentlich habe ich eine gute Stelle. Ja, und dann? Und dann? Und dann wurde der junge Mann ganz nachdenklich, weil irgendwann nämlich die Messlatte zu Ende war mit dem Dann. Und er sagte, ja, du hast recht. Dann kommt das, was ich eigentlich gar nicht will und was ich ausblende. Ja, der Point of No Return. Never Come Back Airline, könnte man sagen. Ja, das Flugzeug, das nicht wieder zurückkommt. Also, und da gilt es ein Stück weit, das auch immer wieder im Auge zu haben. Dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Der Berg Nebo lag an der Grenze zu Kanaan. Aber noch nicht Kanaan selber. Er starb an der Schwelle zum Heiligen Land und musste seinem Nachfolger diese Aufgabe jetzt, das Volk in das Land hineinbringen, überlassen. Und so ist das immer wieder, dass manche Pionierarbeit leisten, so würde ich es jetzt bei Mose mal nennen, und dann nimmt Gott diese Leute zur Seite und nimmt sie weg. Spurgeon sagt, wunder dich nicht, wenn Gott wichtige, entscheidende Leute wegnimmt, nicht um die Gemeinde kaputt zu machen, sondern damit er andere, die sonst im Schatten dieser Persönlichkeiten gar nicht heraufkämen, nach vorne bringen kann, damit sie das Werk weiterführen. Also es geschieht alles mit Maß und Ziel. Und so starb David, der ja von Herzen gern diesen Tempel aufgebaut hätte. Nein, heißt es, dein Sohn. Und er hat die Vorarbeit leisten müssen. Und so sehen wir es bei Jakobus, dem Apostel, der hätte wahrscheinlich gerne noch gesehen, und Stephanus, wie sich die Gemeinde entfaltet hat. Nein, Gott nimmt die weg und führt andere dann hinten dran, hinten rauf, dass sie diese Aufgabe weitermachen. Denken wir ja nicht, ja?
Ist Jakobus nicht einer von den beiden, der Jesus zu den Zeiten gebeten hat? Können wir rechts und links
bringen? Ja, genau. Das ist einer der Söhne. Ja, einer dieser. Ja. Das ist einer dieser Söhne. Also er hat da. Also ich habe so gesehen, dass das der Jakobus wäre von den Zebedäus-Söhnen, die Mutter wollte schon mal ein bisschen rangieren für die Ewigkeit, ja, und das Beste für ihre Jungs rausholen. Und das dürfte einer dieser Jungs gewesen sein. Und aber wir sehen aber, ein Petrus kommt frei. Also so sehen wir diese ganz unterschiedliche Behandlung der Einzelnen. Der eine lässt seinen Kopf und der andere zieht den Kopf aus der Schlinge, darf ihn rausziehen. Gott zieht ihn raus. Ja? Und so sehen wir das. Keiner ist unentbehrlich. Gott hat immer in der nächsten Generation wieder Leute, die er dort hineintun möchte. Um dieser seiner Sünde willen ist ihm der Eintritt in das gute Land Kanaan verloren gegangen. Tja, das waren die Folgen der Sünde. Und der Tod ist immer nicht unpässlich oder zufällig. Es ist immer die Folge der Sünde. Deswegen wird auch ein Herr Bill Gates mit seinem Institut, was er gegründet hat, den Tod wollen sie entmachten. Sie wollen den Tod ausschalten. Dort forschen sie heftig, muss irgendwelche genetischen Ursachen haben. Ach, diese Millionen könnten sie auch hier in die Arche stecken. Ja, da wüsste man, warum das Ganze, und so sehen wir es immer wieder. Adam musste wegen seiner Sünde gehen. Der Tod ist nicht in der ursprünglichen Ordnung Gottes eingeplant gewesen, aber es hat die Folge des Sündenfalles einfach diese Konsequenz mit sich genommen. Mit sich gebracht, ja. Und wenn der Mensch dann dahin schmilzt und dahin geht wie Gras, dann ist das nicht zufällig oder so ein Pech gehabt, sondern immer Folge der Sünde. Und jeder Grabstein ruft uns letztendlich zu, bedenke, dass du sterben musst. Warum musst du sterben? Weil wir in der Sukzession, in der Linie der Sünder, in der Linie Adams und Eva sind. Und das bedingt den Tod. Der Mensch, ja, er schwindet dahin wie Gras. Auch die Großen dieser Zeit, nicht? Ein Bischof von Alexandrien, man stöhnte ganz kräftig, weil er unter Nero, und diesen Despoten kennen wir alle, dort in Alexandrien Bischof war, und er sagte einmal, ach, dieser Nero, das ist eine kleine Wolke, die vergeht. Und so ist es auch. Die Großen dieser Zeit und dieser Weltzeit, die werden von Gott dorthin gestellt und sie vergehen wieder. Ja, es ist nur eine kleine Zeit. Und jeder Grabhügel ruft uns zu, hier ruhen die Gebeine eines Sünders. Hier liegt ein Sünder. Und dasselbe geht auch hervor aus der Geschichte des Kampfes, dem Leichnam. Da heißt es ja nicht, dass der Teufel jetzt mit dem Engel Michael da gestritten hat um den Leichnam. Ja, warum denn? Ganz einfach, weil der Teufel sein Anrecht auf den Leib des Sünders, dort geltend machen wollte. Und er hat ihn leider den Kampf verloren. Ja, er hat ihn verloren, sagen wir so. Ja? Er hat ihn verloren. Gottes Gnade hat hier den Leib auch, den sterblichen Leib zugedeckt. Und der Glaube an Jesus, wer im Glauben an ihn beharrt, auch da wird bei uns letztendlich Jesus mit seiner Gnade unser Grab zudecken, weil wir ihm gehören. Wenn ich einmal soll scheiden, sagt der Liederdichter, er scheidet nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt mein Herr herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, er reißt mich aus den Ängsten, Kraft seiner Angst und Pein. Im Glauben können wir dem Teufel widerstehen, der Verkläger hat kein Anrecht. Und dann wird es wahr, dass die Grabeskammer immer nur eine Kleiderablagestelle ist für die verbrauchten Kleider. Und wir bekommen neue Kleider, in der Ewigkeit neu eingekleidet, weil es nämlich auch heißt, der Tod seiner Heiligen ist wertgeachtet vor dem Herrn. Ein dritter Punkt, der Blick hindurch. Wir haben den Berg Nebo und den Mann Mose und das Land Kanaan in seiner wirklichen Geschichte jetzt betrachtet. Der Nebo mit dem Mann, der auf ihm stirbt. Und jetzt brauchen wir auch noch die geistliche Bedeutung. Mose führt zwar bis an die Schwelle des Landes, des gelobten Landes, aber nicht hinein. Ja, warum? Gott hätte doch ein Auge zudrücken können. Nein, macht er nicht. Mose ist nämlich der Repräsentant des Gesetzes. Und das Gesetz, haben wir gestern gehört, führt nicht ins gelobte Land. Deswegen musste auch nicht, es geht alles wie so, das hakt alles so schön ineinander. Ja, und Gott fügt es auch so zusammen. Das Gesetz führt nicht ins Land, also kann der Vertreter des Gesetzes auch nicht ins Land führen. Das muss Joshua, das ist Jesus. Und nur Jesus kann uns ins Land führen. Deswegen muss dieser Stabwechsel dort am Nebo passieren. Und ist auch passiert, vorher schon. Ja, er hat ihn eingesetzt. Das Gesetz, haben wir gestern gehört, ist immer Zuchtmeister. Zuchtmeister zu diesem Jeshua, dem himmlischen Jesus, der uns letztendlich den Weg freigemacht. Und er ist der Wegweiser, nicht Mose. Christus allein ist der Weg. Christus allein und das Evangelium. Das ist das, was uns herausführt aus dieser Enge in die Weite. Wo ein Land, wo Freud und Friede lacht. Und der Leichnam von Mose erfuhr einfach eine göttliche Bestattung, könnte man sagen, eine geheimnisvolle Bestattung. Die alten Kirchenväter fanden in der Bestattung angedeutet, dass Christus das Gesetz begräbt. Ja, eigentlich ein christliches Bild, dass die Gnade das Gesetz überdeckt und damit ein ganz neuer, ein anderer heilsgeschichtlicher Aspekt und uns ein Horizont geweitet wird, indem wir wissen, jetzt ist dieser Wechsel ein Stück weit angedeutet, nachher am Kreuz vollendet, dass wir sagen können, das Gesetz ist nicht das Letzte, sondern die Gnade. Die Gnade, die uns letztendlich den Weg dort hineinführt. Und das Gesetz prüft uns immer, wollen wir mit Jesus den Weg gehen oder wollen wir es nicht? Der Glauben an das Verdienst Jesu tröstet uns, das Gesetz tröstet nicht. Das Gesetz reißt wie ein Pflug das Herz auf, aber es tröstet nicht. Und jetzt kommt der Tröster und deckt diese Spalte, die das Gesetz hier in unserem Herzen gerissen hat, wieder zu. Die Kirchenväter, man kann das immer sehen, haben immer in dieser Weise gepredigt, Gesetz und Evangelium. Diese zwei. Das Gesetz reißt die Schneise in unserem Herzen und das Evangelium deckt nachher das aufgerissene, bekannte Sündenvolumen, was wir herausgebracht haben, wieder zu. Das ist das Ungeheuerliche. Blumhardt, hier aus der Kirche, sagt einmal, wenn nur die Liebe Jesu gepredigt wird, dann predigt der Prediger die Gemeinde ins Gericht. Aus dem Grunde, ein lieber Gott ist nicht zu fürchten. Wir haben aber gesehen, wir sollen Gott lieben, fürchten und vertrauen. Und das Gesetz bringt uns in diese Not. Dort ist ein Gott, der uns eigentlich an den Kittel will, das Gesetz. Aber dann kommt Christus und deckt dieses wieder zu. Und damit ist unser Herz auch zur Ruhe gekommen. Ein vierter Punkt, der Blick vorbei. Jetzt wird es heftig. Mose hätte ja nur ein paar Schritte machen müssen in das Land. Gott sagt nein. Und genau das ist es. Das Land der Sehnsucht liegt vor uns und die Leute gehen nicht rein. Wie viele haben das gute Land durch Kinderarbeit, durch Konfirmation, durch vielleicht jahrelange treue Predigt hören, mitbekommen und haben diesen letzten Schritt in das Land nicht getan. Wir haben eine ganze Menge Beispiele. König Agrippa, nicht? Paulus ist vor ihm und was sagt dieser? Es fehlt nicht viel. Du überredest mich, dass ich ein Christ würde. Es fehlt nicht viel. Es fehlt nicht viel, dass ich aus der Finsternis zum Licht, von Unglaube zu Glaube komme, aus dem eitlen Wandel der Väter bekehrt zu dem Sonntag, guten Evangelium der Gnade. Es fehlt nicht viel. Die Gnadenstunde war da, aber ihr Herz haben sie nicht aufgeschlossen. Das ist das Furchtbarste, was man sich vielleicht vorstellen kann. Der war knapp dabei. Und doch nicht. So wie beim Fußball, knapp neben das Tor ist auch nicht drin. Ja, muss man sagen, nicht? Also, und hier ganz genauso. Es fehlt nicht viel. Das sind vielleicht Vorurteile, wo man sagt, oh, wow, Gott gar nicht. Vielleicht muss man gewisse Rücksichten durchbrechen, die man immer wieder pflegt. Vielleicht gibt es da Liebhabereien. Oh, da gibt es ja vieles, was unser Herz besetzen kann. Der Fußball, die Geldschatulle, die Aktienpakete, ach was, alles kann uns zum Götzen werden, wenn wir nicht aufpassen. Es fehlt nicht viel. Es wäre doch ein Jammer, wenn man jahrelang unter der Verkündigung zuhört und dann heißt es, der war eigentlich gar nicht dabei. Der war vielleicht zur Unterhaltung hier oder hat sich ein bisschen schönes Gefühl hier gemacht, aber so richtig war er nicht dabei. Beinahe im Land drin, beinahe hätte er dieses himmlische Kleinod erfasst, beinahe. Aber das beinahe hilft nicht, wenn er nicht durchbricht. Nicht, ich habe schon erzählt, nicht, wer bei 110, 120, meine Frau und ich, auf der Autobahn fährt, Pforzheim West, Pforzheim Ost, ist bekannt, das Viadukt. Und dann bricht das Hinterrad zusammen. Wir haben uns vollbefahrene Autobahn dann von Motorrad verabschiedet. Unfreiwillig. Es ist nichts passiert. Ja, wir hätten sagen können nachher im Krankenhaus, oh, die Sterne standen günstig und oh, hast aber Glück gehabt, Glückspilz. Ja, hast du einen Glückspfennig in der Tasche gehabt oder sonst irgendwelchen Blödsinn. Da waren wir noch nicht dabei. Knapp. Und dann haben wir für uns auch gesagt, jetzt hat Gott mit dem Zaunpfahl gewunken. Mit der Eisenbahnschwelle. Oder was weiß ich. Und jetzt müssen wir den Weg suchen. Sonst ist dieses Türchen, was Gott uns jetzt geöffnet hat, geht irgendwann zu. Und dann können wir nicht mehr. Manche, die es immer wieder rausgeschoben haben, weil sie gesagt haben, oh, ich lebe doch so gut und wenn ich jetzt Christ werde, oh, ah, ich gucke auf die Uhr, naja, wow, viel zu viel, da muss ich ja so viel dran geben, oh, bloß nicht, von alles Zeit. Und schiebt es raus und dann können sie nicht mehr. Das ist Gericht. Also, wenn du merkst, vielleicht auch heute und hier, der eine oder andere, der noch nicht richtig dabei ist, ja, dümpelt so ein bisschen mit, mach ganze Sache. Nutz diese Zeit, dass du wirklich weißt, jawohl, nicht nur ein bisschen, es fehlt nicht viel, sondern jawohl, jetzt will ich das alles ergreifen. Das zeigt uns auch Mose. Verscherz dieses irdische und dieses himmlische Kanaan nicht. Nur gerettet sein bringt wirklichen Frieden, nicht nur halb dabei sein. Das bringt nichts. Und wir haben keinen besseren Führer. Den Mose brauchen wir nicht mehr. Als Vorbild ja. Aber wir haben einen ewigen Führer, der uns mit Sicherheit gut nach Kanaan hinüberbringt. Amen.
Amen.